Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Filmstarts-Podcast Leinwandliebe und diesmal wieder mit einer Ausgabe des Formats, das ich hier am allerliebsten mag, nämlich deutsches Kino ist doch geil. Und es ist ein bisschen eine besondere Ausgabe, denn ich habe mich selten auf einen Gast so sehr gefreut wie auf Christoph Hochhäusler.
Hallo.
Und zwar nicht nur, weil du einer meiner Lieblingsregisseure bist, das warst du letztes Mal, als du hier warst, nämlich auch schon, sondern weil du jetzt nochmal kommen musstest, weil wir hier Mist gebaut haben. Und in den letzten, also das ist wirklich das, wo man als Journalist am allermeisten Angst vor hat. Ich mache den Job jetzt seit 25 Jahren, hatte immer Schiss davor und Albträume und alles. Und jetzt ist es nach 25 Jahren tatsächlich passiert. Ich habe ein ganzes einstündiges Interview von dir verloren. Das ist hier mit durchgeknallter Festplatte. Und wir haben aus Versehen auch einen Pfeil selbst gelöscht, tatsächlich passiert. Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass du jetzt nochmal hier bist.
Ich bin auch froh.
Ja,
genau. Passiert ja beim Filmemachen auch.
Ja?
Ja, und es sind dann immer die Takes, wo man dachte, das ist das allerbeste und da gibt es dann irgendwelche technischen Probleme.
Meine Filmemacherkarriere ist nicht der Rede wert, aber ich habe als Schüler einen Film gedreht, in dem es um Amokläufe an Schulen ging. So eine, im Stil von so einer RTL2-Reportage, wo die erst Amokläufer casten. Und dann haben wir bei uns in der Schule eine Szene gedreht, wo dann die Amokläufer reingingen und dann kamen so ganz viele Schüler raus mit so Äxten im Rücken und Messer im Kopf und sowas. Und der Moderator hat das moderiert wie bei so einer Modenschau. War dann auch sehr blutig und wir haben hinterher festgestellt, wir haben nur ein einziges Taschentuch dabei. Wir haben es also nicht weggekriegt, aber am nächsten Morgen, als wir um 8 Uhr zur Schule kamen, war alles weg und wir haben die Verschwörungstheorie, dass die alle panisch das morgens weggemacht haben, weil die keinen Skandal wollten. Dann hatten wir auf einer Heimfahrt, wir waren mit dem kompletten Film fertig, hatten wir die Idee, wir drehen jetzt noch eine Szene, wo der Amokläufer in den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang so mit seiner Axt davonschleicht. Und diese Szene haben wir mitten über diese Riesenszene mit den ganzen Toten und diesem Riesenaufwand, wo wirklich 20 Leute die Kostüme gemacht haben, rübergedreht. Ja, also das zu dem Thema, das tat ähnlich wie jetzt, aber wie gesagt, deswegen super happy. Und Kamil Molle, einer unserer Autoren und Kritiker hier bei Filmstarts, ist auch da.
Hallo.
Genau. Und wir reden heute über deinen Film Der Tod wird kommen. Und bei dem Titel wird er denn jetzt auch kommen? Mal sehen. Denn der lief vorletzten Herbst, wenn das jetzt hier rauskommt, in Locarno, die Weltpremiere. Und dann haben wir diese Folge ursprünglich aufgenommen, weil der Film im April 2025 in die Kinos kommen soll. Jetzt ist es Full Disclosure Anfang Dezember. Wie geht's einem Filmemacher da, wenn man so einen Film eigentlich fertig hat, der beim Verleih liegt und dann dauert das alles ein bisschen länger, als man dachte, bis es jetzt endlich passiert?
Liegt nicht in meiner Hand. Es fühlt sich tatsächlich nicht gut an, weil die Geburt sozusagen eines Filmes ja erst mit echtem Publikum vollzogen ist. Und solange der Film nicht wirklich draußen ist, sozusagen hat man das Gefühl, das ist ein schwebendes Verfahren. Das fühlt sich nicht gut an. Also ich sehne mich danach, dass es endlich soweit ist.
Hatte der schon anderswo einen Kinostart in anderen Ländern, dass das vorgezogen wurde?
In Luxemburg gab es einen Kinostart.
Ja, also ich bin auch traurig, weil ich warte seit Ewigkeiten, den Film endlich in meine Top-10-Listen packen zu dürfen und muss immer noch ein Jahr warten. Aber egal, wann er rauskommt, er hat einen festen Platz reserviert. Mein Fazit wäre schon, der beste deutsche Gangsterfilm oder der beste Film eines deutschen Gangsterfilm eines deutschen Regisseurs seit 15 Jahren. Wobei mit dem kleinen Kaviat, es gibt da ja noch einen anderen Film von Thomas Arsner, der Verbrannte Erde gemacht hat. Sagen wir mal die beiden besten deutschen Gangsterfilme der letzten mindestens 15 Jahre. Der Tod wird kommen. Kamil, willst du den Inhalt ganz kurz erzählen oder soll ich das machen?
Ich kann das gerne machen. Was wir verschwiegen haben, ist natürlich, dass der Film eigentlich La Mort vient d'Ra heißt. Das ist ein französischsprachiger Film und der spielt in Brüssel. Das ist eine Gangstergeschichte über einen Gangsterboss, würde ich sagen, der Gemäldetransport machen möchte und der wird vereitelt, dieser Transport wird abgefangen und der Lieferant wird getötet und er beauftragt eine Auftragskillerin nach Brüssel, die herausfinden soll, wer da drin steckt und genau.
Genau, dann haben wir einen klassischen Noir, würde ich sagen, sehr, sehr sagen wir mal, streng inszeniert, aber irgendwie an den Rändern wahnsinnig spielerisch. Also es geht dann da, also man kennt das ja so, dass die Gangsterbosse neben ihren illegalen Geschäfte auch noch so legal Geld verdienen wollen, oft mit irgendwelchen Grundstücksspekulationen, und das ist in der Regel dann, kennt man alles irgendwie aus den ganzen Las Vegas Filmen. Und hier geht's aber um Grundstücksspekulationen, die mit der Zukunft des Sextrades zu tun haben, weil es geht um die Idee irgendwie mit VR und Sexpuppen in Zukunft, dass das die Zukunft der Prostitution sei und dass da jetzt alle rein investieren wollen und all solche Sachen, die am Rande dann eine Rolle spielen. Außerdem explodierte immer mal, was Gore und Gewalt angeht, was man jetzt von einem Christoph Hochhäusler auch nicht erwartet hätte, aber da reden wir gleich auch noch drüber. Denn zu dir, ganz kurz, wir haben nämlich normalerweise, nehmen wir ja diesen Teil immer ohne dich auf, aber wir machen das heute mal alles, dann kannst du es mal live miterleben, wie wir dich loben. Das hast du jetzt auch einfach verdient dafür, dass du wiedergekommen bist. Milchwald war das Debüt, dein Falscher Bekenner war zumindest der cinephile Durchbruch, würde ich mal sagen. Und dann gleich zweimal Cannes, Falscher Bekenner, und Unter dir die Stadt. Mein erstes Jahr in Cannes. Ich war auch in der Premiere. Sehr toll. Auch einer meiner Lieblingsfilme von dir. Ja, und welche haben dann noch? Sag mal alle, ich würde sie alle zusammen bekommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtige Reihenfolge
hätte. Lügen der Sieger.
Ja.
Genau, es gab dann noch die Drei Leben Zusammenarbeit mit Christian Petzold und Dominik Graf. Da hieß mein Teil Eine Minute Dunkel. Und zuletzt, also vor L'Amour Viendra, gab es Bis ans Ende der Nacht.
Genau, Berlinale Wettbewerb.
Also insgesamt 7 Langfilme.
Mindestens 5 davon waren in meiner Top 5 des Jahres. Also nicht so schlecht. Nicht super. So schlecht. Nee, Falscher Bekenner war damals der erste, Milchwald habe ich nachgeholt. Also wie gesagt, einer meiner Lieblingsregisseure, allein deshalb guckt den Film, und deutsches Genre-Kino ist eh selten genug. Aber jetzt dazu, dass vielleicht nicht jeder Hörer dich kennt, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass du zumindest in meiner Wahrnehmung einer dieser Regisseure bist, so ein bisschen, ja, Woody Allen ist, glaube ich, das berühmteste Beispiel, wo im eigenen Land das immer so ein bisschen verkannt wurde und man irgendwie in Frankreich viel mehr gefeiert wurde als hier. Stimmt diese Wahrnehmung überhaupt? Und wenn ja, ist das was, was dich stört? Oder bist du da so ein bisschen auch so eitel und sagst, die Franzosen wissen es halt viel besser? So wie, die machen eh das bessere Kino. Also wenn die mich richtig geil finden, ist das schon mal ziemlich gut.
Also erstmal ist es natürlich toll, wenn die Franzosen einen gut finden. Aber ich weiß nicht, ob die Wahrnehmung wirklich stimmt. Also sozusagen I'm big in Japan oder diese Art von Ausrede trifft wahrscheinlich nicht ganz zu. Aber es ist richtig, es ist wahnsinnig schwer im Kino, also wenn man wirklich Kino machen will, in Deutschland gesehen zu werden, einfach nur. Das gelingt ja wahnsinnig, also wenn man sich anguckt, sozusagen, was alles produziert wird und was davon wirklich sichtbar wird, also breit sichtbar, gelingt es sehr, sehr wenigen Leuten. Und ja, da wünsche ich mir noch mehr.
Ist das auch einer der Gründe, warum es jetzt französisch wurde? Also waren das Produktionshintergründe, dass du jetzt in Brüssel auf Französisch gedreht hast, oder ging das alles komplett von dir aus?
Das ging tatsächlich von mir aus. War eigentlich schwierig, die Leute zu überzeugen, warum jetzt ein Deutscher einen französischsprachigen Film machen sollte. Ich wollte unbedingt einen Film machen in Brüssel. Und in Brüssel wird größtenteils Französisch gesprochen. So kam es eigentlich. Und dann war natürlich das große Vergnügen, dass man mit dem Französischsprachigen auch plötzlich Zugang hatte zu diesem Pool an unglaublich tollen Schauspielern, die es da gibt, sowohl in Belgien als auch eben in Frankreich und Luxemburg. Und so kam mir das dann sehr zu Pass.
Was war es denn, was dich an Brüssel gereizt hat als Stadt? Also du wohnst ja seit vielen Jahren in Berlin, hast auch einige Filme, nicht alle Filme in Berlin gedreht. Was war das, was dich an Brüssel so fasziniert hat? Waren das so die Orte, die du da suchen wolltest oder auch schon gefunden hattest und benutzen wolltest, oder?
Es war tatsächlich die Stadtskulptur sozusagen, die mich einfach unglaublich begeistert und auch überrascht hat, weil ich hatte kein klares Bild von Brüssel, als ich da zum ersten Mal hinkam. Ich finde, es ist so eine Art Autounfall zwischen Paris und Berlin, die Stadt. Also es gibt unglaublich großartige Schönheit. Es ist ja eine sehr alte Stadt, die war sehr reich, auch im Mittelalter schon. Und es gab dann eine wuchernde Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert und eine ziemlich, sag ich mal, brutale Erneuerung in dieser EU-Phase. Und diese Kontraste, auch übrigens topografisch, also es gibt so eine Oberstadt und Unterstadt, haben mich sehr fasziniert. Und ich dachte, eigentlich zum ersten Mal, einfach nur ausgehend von dem Ort, ich will da gerne einen Film machen. Und dann war eben die Frage, was könnte ich da erzählen?
Aber wo du das dann da erzählst, ist ja auch wahnsinnig überraschend, weil jetzt also Thomas Arslan bei Verbrannte Erde, der kennt halt Berlin wie seine Westentasche und hat jetzt gesagt, fick die Touri-Orte, ich drehe jetzt mal in Orten, die selbst Berliner nicht kennen. Und das macht den Film wahnsinnig aufregend. Aber du bist jetzt nach Brüssel gegangen und außer, dass man das Riesenrad da einmal sieht, bist du auch, also jetzt, ich kenne Brüssel nicht so gut, aber gefühlt bist du auch jetzt nicht an den üblichen Schauplätzen, die ein Hollywood-Film machen würde, wenn er nach Brüssel geht, sondern auch an ganz, so, ich sag mal, im besten Sinne banalen Orten, wo man jetzt denkt, wenn ich jetzt durch die Stadt gehe und sage, ich will mir die allerschönsten Drehorte aussuchen, würde ich die nicht nehmen, sondern eher so die funktionalen.
Ja, es ging natürlich immer um die Schauplätze, die passen zu der Handlung. Und ich neige überhaupt nicht zum Touristischen, glaube ich, in den Filmen. Also ich meine jetzt, das kann man natürlich auch verwenden, so High Tourism wie Hitchcock. Also wenn man in Paris dreht, müsste man demnach immer den Eiffelturm und so weiter. Es gibt sogar in Brüssel so eine Steuer, wenn man das Atomium filmt, dann muss man irgendwie zahlen. Ja, das haben wir vermieden. Nein, aber nicht deshalb.
Gibt es finanzielle Anreize, wenn man gewisse Sachen reinnimmt? Also hättest du da fördermäßig mehr gekriegt?
Nein, aber was mich interessiert, sind eben Orte, die auf eine Art, erstens eine Bühne sind für das, was da passiert, aber eben auch sowas, so Schichten haben, unbehaglich sind auf eine Art. Also es geht nicht nur einfach um Schönheit. Es geht darum, dass es dramatisch richtig ist, dass der Raum eben auch miterzählt.
Ja, das ist auch überraschend. Es gibt dann immer wieder so im Hintergrund, während die Auftragskillerin danach jetzt sucht, was da passiert ist und wen sie jetzt eigentlich umbringen muss, gibt es immer mal wieder Meetings von den Gangsterbossen. Und einige davon finden dann an so Orten wie Badmintonhallen und Squashhallen statt. War das auch... Aber nicht produktionsbedingt, sondern das war auch eine klare Entscheidung, weil man macht es auch irgendwie kinetischer.
Und es gibt diese Industriebrache, in der dieses VR-Erotic-Center entstehen soll, wo dann auf dem Plakat oder auf diesem Banner steht, die Zukunft ist hier. Aber das sieht eigentlich nicht nach einer Gegend aus, wo Zukunft entstehen könnte, oder?
Naja, so ist es ja eigentlich immer. Die Brache ist ja für mich so ein verlockender Ort, weil sie eben noch nichts ist, aber was werden könnte. Und das war auch toll, dieses Plakat zu produzieren, also sozusagen dieses Banner, was da gebaut werden soll, weil das ist ja immer, das ist ja vielleicht verwandt mit dieser Plakatwand in Brazil, ja, wo diese ganzen, falls ihr euch erinnert, da fährt dann dieser Lastwagen vorbei und die Plakate sind ganz schön und dahinter ist so dieses atomverseuchte Nichts. Also dieser Kontrast interessiert mich auf jeden Fall.
Ja, und man sieht da drauf halt so ein gläsernes Gebäude und das soll jetzt dieses VR, wie nennt man das? Bordell, ja. Das VR-Bordell mit den Plastik-Sex-Puppen werden in der Zukunft. Habt ihr einfach irgendein Haus genommen, das irgendwie so passt irgendwoher, Google-Bildersuche, oder habt ihr wirklich euch überlegt, wie ein so Bordell in der Zukunft aussehen könnte?
Ist es mit KI entstanden?
Ist nicht mit KI entstanden, es ist ein realer Entwurf eines echten Architekturbüros, die uns das zur Verfügung gestellt haben und die das auch für uns ein bisschen angepasst haben. Also nein, es ist nicht als Bordell entworfen.
Lass uns mal vielleicht über das Genre des Films reden. Also wenn man in Deutschland Kriminalfilme dreht, dann hat das eine andere, also schreibt man sich eine andere Tradition ein, als wenn man das im französischsprachigen Bereich macht. War das mit ein Grund, warum du das auch dort erzählen wolltest? Findest du, dass du damit anknüpfst an so französische Crime-Traditionen? Also es gibt ja so ganz viele Begriffe dafür, Polar, Film Policier, Neo-Noir etc. Wie verhältst du dich dazu?
Ich würde schon sagen, also das war zumindest die Hoffnung, ob es jetzt aufgeht, dir sagen oder müssen andere sagen, aber es gibt eine reiche Tradition, die eben eher sympathisiert mit den Gesetzlosen. In Deutschland ist ja die reiche Tradition eigentlich die Sympathie für die Ordnungsmacht. Also der Krimi ist nicht umsonst das mächtigste Genre im deutschen Film, Fernsehen. Während man eben im Polar oder im Noir die den Affekt befürwortet und diese Ambivalenz eigentlich zur Schönheit gehört. Also dieses Schillernde in der Ambivalenz der Gewalt oder der Verbrechen. Und da gibt's natürlich einschlägige Vorbilder. Also Jules Dassin zum Beispiel, Rififi chez les hommes ist ein Film, den ich sehr liebe, den ich auch einige Male angeguckt habe für den Film. Und natürlich Jean-Pierre Melville, einer der Großmeister, würde ich sagen. Und von Melville eigentlich insbesondere ein Film, der so ein bisschen aus der Reihe fällt, seiner Gangsterfilme, nämlich L'Armée des Ombres, Armee der Schatten. Das ist eigentlich ein Film über die Resistance, aber erzählt als Gangsterfilme, könnte man sagen. Und da wird diese Vergeblichkeit, dieses Gangsterism unglaublich toll aufgeblättert, finde ich. Und das war so eine Referenz für mich. Aber ganz allgemein, ich versuche nicht jetzt Filme zu machen wie oder so. Ich versuche auch nicht, mich zu sehr beeinflussen zu lassen von Vorbildern, sondern hoffe, einen Film zu machen, der dann mir gehört und den es noch nicht gibt.
Denkst du, du hättest diese Geschichte in Deutschland anders erzählen müssen? Also markant anders? Weil mir ist auch erst beim zweiten Mal überhaupt erst aufgefallen, dass eigentlich Polizei ja bis auf diese Festnahme am Anfang, das ist ja nur ein ganz kurzer Moment, eigentlich nicht stattfindet. Das ist ja wirklich dann so eine reine Gangster-Unterwelt. Ja.
Also zumindest kann man sagen, als Genre hat das keinen Boden in Deutschland. Es gibt natürlich den erwähnten Thomas Aslan oder zum Beispiel, was ich auch sehr toll fand, Der Panther von Jan Bonny. Zwei Filme, die sag ich mal, so einen glaubwürdigen Weg gehen. Wie könnte man von Verbrechen im deutschen Kino erzählen? Aber die Polizei spielt dann meistens doch irgendwie eine Rolle. Und das ist etwas, was mich nie so besonders interessiert hat.
Wobei wir ja schon, also jetzt als Cinephile, schon immer ein bisschen neidisch nach Frankreich geguckt haben, was das Gangsterkino angeht. Aber so die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre, das rutscht für mich, also in meiner Wahrnehmung, immer mehr in so eine etwas sehr viel generischere Action-Richtung, auch weil die mittlerweile höhere Budgets haben, was den Film nicht immer gut tut. Also bist du da auch so ein bisschen in die Bresche gesprungen, um das Kino zurückzuholen, was irgendwie uns Frankreich gar nicht mehr so gibt, auch wenn die dafür stehen?
Naja, ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde. Ich weiß, was du meinst. Es gibt diese Boliden, sag ich mal, diese Filme, die so sehr Testosteron geschwängert, wo auch vielleicht zu viel geschossen wird. Aber es gibt eben auch immer wieder Positionen aus dem von sozusagen Auteurs, also Claire Denis zum Beispiel, Les Salauds, die Masui hat ein Noir gemacht, Desplechin hat ein Noir gemacht und so weiter. Also es gibt immer wieder auch sozusagen vom Autorenkino Ausflüge in den Polar. Also ganz so monoton ist es nicht. Aber ob die große Zeit, sag ich mal, des französischen Polar gerade vorbei ist oder nicht, könnte man streiten.
Und wir hatten jetzt vor 2, 3 Folgen, oder jetzt, wo wir aufnehmen, vor 2, 3 Folgen, wenn ihr das hier hört, vom halben Jahr, Christian Petzold hier zu Gast, der sich hier ausgiebigst darüber geschimpft hat, dass heutzutage kein Schauspieler und keine Schauspielerin mehr rauchen kann. Was macht es mit einem Film Noir, wenn die Gangster E-Zigaretten rauchen, wie in deinem Film?
Ich habe ja das ins Drehbuch schon geschrieben gehabt, weil ich das toll finde, diese komische Art von Wolkenmaschine.
Und diese Bewegungen sind toll. Also die Art, wie man die Hand hält, ist eine ganz andere und es sieht schon super aus eigentlich.
Und dann stellte sich heraus, dass Louis Do ohnehin ein Kettendampfer ist sozusagen. Und dann kam das da gut zusammen. Also Louis Do de Langsin, der den Gangster Charles Mar spielt.
Genau, du bist ja auch rege als, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, das haben wir bisher nicht erwähnt, du bist ja sehr rege als Herausgeber und Autor für eine Filmzeitschrift namens Revolver, bist sehr aktiv beim Blog, den du führst und in Social Media und du hast mal im Zusammenhang, als Alain Delon gestorben ist, erwähnt, dass diese Rolle, die Louis Do de Langsin spielt, ursprünglich auch durchaus mit ihm im Kopf geschrieben worden ist. Hattet ihr die Pläne, das ihm vorzuschlagen, als er noch gelebt hat?
Ja, den Plan gab es tatsächlich. Ich habe ihn auch getroffen, kurz in Cannes. Das war so ein Diner bei einem Rahmen von diesem Assiette Regard. Das war ein Raum voller Namen, die so Weihrauch und unglaublich, was da alles zusammenkommt. An einem Tisch saß George Lucas und Benicio del Toro und an einem Alain Delon. Und ich habe mir ein Herz gefasst und habe ihn angesprochen und ein bisschen gesprochen über Visconti und Melville und so weiter. Und ich habe gesagt, ob man ihm ein Drehbuch schicken könnte. Und er hat gesagt, er wartet auf ein gutes Buch, um zurückzukommen. Das war dann sozusagen die Erlaubnis. Aber wir waren zu langsam.
Aber das ist wahrscheinlich wirklich so, ne? Wenn man in Cannes einmal ausgewählt wurde, dann gehört man erstmal zu so einem, also für viele zu so einem erlauchten Kreis. Das ist schon eine Visitenkarte, die dir heute noch hilft, dass du zweimal da warst, oder müsste jetzt mal wieder?
Müsste mal wieder. Ich glaube schon, dass es dir sowas gibt wie eine grundsätzlich so eine künstlerische Glaubwürdigkeit in bestimmten Kreisen. Aber jetzt, um einen Film zu finanzieren zum Beispiel, hilft es erstaunlich wenig. Also es ist nice to have sozusagen eher. Es ist so eine Art, so eine Goldnadel, aber es ist jetzt nicht, es hat nicht so viel realweltliche Konsequenzen, wie ich ursprünglich mal dachte.
Jetzt bei der Finanzierung vielleicht nicht, aber wie ist das jetzt, wo du jetzt internationale Schauspieler dafür den Film finden musstest? Hat das da geholfen, dass man sagt, du warst ja nicht nur in Cannes, du warst auch im Berlinale-Wettbewerb und sonst wo. Also das ist schon...
Es hilft auf jeden Fall, sag ich mal, über die erste Seite zu kommen. Also, dass jemand ein Buch aufschlägt, sozusagen. Das glaube ich schon. Und alles Weitere. Ich glaube nicht, dass es so einen Riesenunterschied dann macht. Dafür waren die Filme nicht erfolgreich genug vielleicht.
Um nochmal zu den SchauspielerInnen zurückzukommen. Die Hauptdarstellerin Sophie Verbeck war ja, also zumindest für mich, glaube für dich auch, Christoph, schon so die Entdeckung des Films, weil wir sie beide nicht kannten. Wie seid ihr denn auf sie gekommen und was war so die Qualität, die du in ihr gesehen hast, weswegen sie für die Rolle so passend war?
Ja, für mich auch eine große Entdeckung und eine große Freude, mit ihr zu arbeiten. Das ist eine in Belgien geborene französische Schauspielerin, also sie lebt seit langem in Paris und ist auch Sängerin, hat eine tolle Band. Und entdeckt habe ich sie eigentlich über meine Casterin, die mir ein Video-Interview gezeigt hat, das sie gegeben hat, über das Spielen. Und das Interview hat mich eigentlich noch mehr als die Filme, die sie bis dahin gemacht hatte, überzeugt. Also sie hat so eine ganz unglaubliche Mischung aus Härte und Verletzlichkeit, so eine permanente Ambivalenz, auch schon im Gesicht, was Katzenartiges auch, und das hat mich sehr angezogen.
Deswegen verbringt der Film so viel Zeit ja auch damit, sie beim Gehen zu beobachten oder zu begleiten quasi. Also man sieht ja immer entweder so einen Zustand von Anspannung oder Gelöstheit immer wieder.
Ja, und vor allem, es gibt ja die zwei Szenen für mich, die irgendwie wahrscheinlich so, jetzt wo ich den Film mehrfach gesehen habe, niemand anders spielen würde. Einmal die in der Bar, so eine flirtende Tanzszene, und dann die große Actionszene, wo sie da durch den Hinterhof in das Haus rein und dann da ziemlich brachial vorgeht. Sind das Szenen, wo man es dann vielleicht auch, wenn man so eine Schauspielerin gefunden hat, es noch ein bisschen weiter treibt, wie es ursprünglich im Drehbuch stand, weil man merkt, irgendwie da geht noch mehr, als jetzt mit jemand anders gegangen wäre? Oder war das alles eh schon so, wie du dir das vorgestellt hast?
Also kommt natürlich immer was hinein in den Film über den Schauspieler, was ich mir nicht vorgestellt habe. Im Gegenteil, ich will eigentlich überrascht werden. Ich will auch in der Besetzung eigentlich jemanden finden, der mich erstaunt quasi. Was jetzt so eine Action-Szene betrifft, was mich auch ein bisschen enttäuscht hat, ist, man muss das unglaublich genau vorbereiten. Man hat da relativ wenig Chance, jetzt irgendwelche Spiele noch nebenbei zu machen, weil jeder Schuss und jede abplatzende Munition und was weiß ich, jede Blutkapsel eben erstens Geld kostet, aber vor allen Dingen Vorbereitungszeit. Und insofern, das hat mich eigentlich schockiert, als Novizen für diese Art von Action, wie enorm unfrei man ist, weil man eben alles genau planen muss, weil man nicht einfach in der Gegend herumballern kann.
Wie ist das mit dem Team? Also ich stelle mir ja diese Leute, die Schüsse da an der Wand vorher platzieren, das sind ja hauptsächlich Elektriker. also noch mit einer Spezialausbildung, aber vor allem elektronisch und dann auch mit den Waffen und so. Wenn die dann ans Set kommen für die zwei Tage, die man die gebucht hat und die merken, ich habe hier einen Regisseur, der hat in seinem Leben, also der ist jetzt nicht Michael Bay, wie gehen die dann mit dir um? Also sind die dann schon so künstlerisch interessiert oder ist das wie ein Automechaniker, bei dem jemand vorfährt, wo die gleich merken, der weiß nicht, wie ein Motor funktioniert?
Nee, die merken schon, wenn man sich wirklich interessiert für die Sache, wie man Sachen vorbespricht. Das sind einfach ultra professionelle Leute. Also unser Waffenmeister hat wirklich schon viel gesehen und war enorm no-nonsense. Also das ist ja auch richtig so. Also da darf nichts passieren. Man muss es gut vorbereiten. Man muss es ganz klar absprechen, was passiert. Toller Mann. Und da gibt's natürlich am Rande dann auch so eine Liebe zu bestimmten Filmen oder bestimmten Waffen meinetwegen, was die können und so weiter. Da kann man dann auch so eine Expertise abfragen. Das ist überhaupt toll, finde ich, am Film machen, dass man immer wieder mit solchen Nerds oder mit Leuten zu tun hat, die wirklich von einer Sache sehr, sehr viel verstehen. Weil ich kann natürlich nicht all das wissen und ich bin angewiesen für viele Teile des Filmmachens bin ich angewiesen auf Leute, die da mehr Erfahrung haben und auch zum Beispiel der Stunt-Coordinator, das war großartig, wie er mit Sophie getrainiert hat in seinem verrückten Compound, wo es also alle möglichen Waffen gibt und Sprungtürme und fantastisch.
Und ihr habt ja durch diese Action-Szene auch eigentlich für mich einer der perfektesten Plakatmotive der letzten Jahre gekriegt. Also diese Moment, wenn sich die Hauptdarstellerin zurückdreht und diesen Schuss abfeuert und das dann so als Bild festgefroren ist für das Poster.
Was, hast du dir das ausgesucht oder war das der Verleih? Wer hat sich das Postermotiv auserkoren?
Ich glaube, das letztliche, also das war als Festivalplakat habe ich das ausgesucht. Also ich war auch total verblüfft von diesem. Im Grunde ist es ja wie die Maybridge, die Pferde, die schweben sozusagen. Also es gibt ja da diesen Moment eines Balletts sozusagen. Und sowas zu finden ist irgendwie ein Glücksmoment. Ob das dann, also es war das Festivalplakat, ob das dann das Plakat sein wird für den deutschen Verleih, weiß ich gar nicht. Das werden wir sehen.
Und ein anderer Punkt, der für uns überraschend kam, als Leute, die alle deine Filme kennen, und ich habe es vorhin schon erwähnt, ist eine neue Härte bei dir. Zwischendurch eine Folterszene, die richtig wehtut beim Zugucken. Wie ist es, sowas zu schreiben? Tut das auch weh oder macht es eher Spaß, seine Figuren mal so richtig durch den Fleischwolf zu drehen dann und da mal ein bisschen weiter zu gehen, als man das bisher gewohnt ist?
Ich glaube, es war notwendig, dass Ma, also diese Gangsterfigur, dass die nicht zu sympathisch wird. Also die ist ja charismatisch und Louis-Do spielt den ja auch verführerisch, würde ich sagen. Und dann war es notwendig, so ein dagegen zu steuern. Und deshalb musste diese Grausamkeit auch von seiner Seite, also nicht nur in seinem Namen, sondern auch von ihm selbst in den Film kommen. Und Spaß würde ich nicht sagen, aber es ist, es war Spaß. Also was mir Spaß gemacht hat, waren sozusagen diese Essenzen des Kinos. Gewalt gehört nun mal zum Kino dazu, auszuprobieren.
Aber man will ja auch kein Klischee haben und es soll in der Szene, wie ich gesagt habe, ja auch wirklich wehtun. Wie viele verschiedene Methoden jemanden, der knien vor einem sitzt, nochmal richtig weh zu tun, hast du denn aufgeschrieben? Bist du dann bei der, wir wollen es jetzt nicht spoilern, aber es hat ein Sturmfeuerzeug und ein Augapfel damit zu tun. Also bis man bei der Methode dann gelandet ist.
Das entstand lustigerweise auf einem Spielplatz, wo Jugendliche so ein Feuerzeug vergessen hatten.
Und dann dachte, hast du dir ausgemalt, was die wohl damit vorher da auf dem Spielplatz getrieben haben.
Nein, aber es ist natürlich auch eines der Motive des Kinos sowieso, aber auch des Films, die Verletzlichkeit des Auges oder was kann ich eigentlich kontrollieren? Der Augensinn ist ja der Kontrollsinn. Immer wieder geht es in dem Film darum, dass beobachtet wird, dass kontrolliert wird, was Leute machen. Ma ist derjenige, der möchte eigentlich immer den Überblick behalten und so ist es dann auch stimmig, dass das Auge, die Verletzlichkeit des Auges da in dieser Szene eine Rolle spielt.
Wo wir jetzt schon bei den Bildern angekommen bist, du arbeitest ja bei dem Film mit Reinhold Vorschneider zusammen, einem der besten Kameraleute, die wir haben. Habt ihr vorher irgendwelche Vorbilder euch zusammen angesehen oder so? Oder wie seid ihr beim Look des Films gelandet?
Ja, wir reden wahnsinnig viel. Er ist auch ein ganz toller Leser, der hat also viel Input in so ein Drehbuch auch zu geben. Und ich versuche immer sowas zu machen wie so eine Art Bildersammlung. Da geht es vor allen Dingen um Fotografie als Annäherung an eine Stadt und Annäherung an einen Ort. Und in unserem Fall hat auch das Gemälde, in dem das ja eine gewisse Rolle spielt, dann geholfen, sag ich mal, so eine ästhetische Strategie zu finden. Es gibt so ein Bild von Giuseppe Maria Crespi, das ist so ein venezianischer Maler, und dass das in dem Film erzählerisch eine bestimmte Rolle spielt, aber dieses Helldunkel dieses Bildes hat uns dann auch sehr inspiriert für den Film selber.
Und wenn ich mich jetzt nicht komplett blamiere und falsch erinnere, hat Vorschneider doch auch bei
Verbrannte Erde
die Kamera geführt, über der jetzt schon öfter vorkam. Wenn du jetzt im Revolver in deiner Filmzeitschrift ein Essay darüber schreiben würdest, wo du diese beiden Filme miteinander vergleichst, dein und Verbrannte Erde, was wäre da eine gute Überschrift und eine gute These, von der man dann loslegen könnte?
Ich meine, bei Thomas ist ja die Erzählung so tight, ja, das ist ja quasi schmerzhaft, wie verengt die Handlungsräume sind. Ein Film ist eher ein Labyrinth, würde ich sagen. Also da kämpft man eigentlich permanent um Übersicht, die der Film dann verweigert, wenn man so will. Insofern ziemlich gegensätzliche Filme, die aber eben auch viele Berührungspunkte haben. Zum Beispiel das Gemälde, zum Beispiel natürlich die Sehnsucht nach Kontrolle, also der Trojan ist ja jemand, Thomas schreibt jetzt den dritten Teil, Trojan ist ja jemand, der eigentlich nichts im Zufall überlässt, in dem Sinne auch verwandt vielleicht mit Mar, und dann kommt es doch anders, als man denkt.
Genau, und für euch da draußen, der Podcast hier erscheint an einem Montag und am nächsten Freitag wird, vielleicht hast du es schon vergessen, aber ich hatte dich damals, als du beim ersten Mal da warst, gebeten, ob du dich für Filmstarts mal so deine 7 besten deutschen Gangsterfilme aufschreibst und kurz begründest, warum die in der Liste sind. Hast du natürlich nicht hingekriegt. Es wurden dann 11 plus 2 besondere Erwähnungen und die ersten beiden Teile Im Nebel und Verbrannte Erde sind da auch mit drin. Also dann jetzt gerne hier alle
im Schatten.
Im Schatten, natürlich im Schatten. Was heute? Naja, auf jeden Fall kommt Freitag auf die Seite, dann könnt ihr Christophs komplette Liste nochmal nachgucken. Und eine andere neue Erfahrung, die du gemacht hast bei dem Film, dadurch, dass du auf Französisch gedreht hast, oder ich weiß nicht, ob du die Erfahrung überhaupt schon gemacht hast oder ob das noch ansteht, ist ja, es wird ja wahrscheinlich auch eine deutsche Fassung geben.
Genau.
Wie ist denn das, wenn man sozusagen nicht jetzt mal irgendwie in andere Sprachen übersetzt, sondern in die eigene? Ich meine, da wird man ja super kritisch sein, oder? Kriegt man da, es tut das auch ein bisschen weh? Also selbst wenn man sich alle Mühe geht, tut das hier und da auch ein bisschen weh?
Ja, das war tatsächlich ein total unwirkliches Erlebnis, da bei der Synchronisation beizuwohnen. Henriette Confurius spricht die Hauptrolle, also die Killerin Tess. Und die Synchronregie habe nicht ich gemacht, aber ich war sozusagen dabei und habe assistiert und versucht zu vermitteln, worum es mir gegangen ist. Also es war schon lustig, weil das die ja auch überhaupt nicht gewöhnt sind. Normalerweise sehen die auch niemals den Regisseur eines Films oder so. Und diese das ist ja eine eigene Branche, die einen eigenen Code hat sozusagen und in der es auch sehr, sehr schnell alles gehen muss. Nee, war interessant auf jeden Fall. Ich würde trotzdem immer empfehlen, den Film im französischen Original zu gucken, aber ich glaube, wir haben das ordentlich hingekriegt in Deutsch.
Ich meine allein diese Besetzung, ich meine Henriette Confurius, die Hauptdarstellerin meines Lieblingsfilms der letzten 25 Jahre, Das Mädchen und die Spinne. Dementsprechend, hast du die mit ausgesucht oder wie kriegt man solche Leute für eine Synchro? Ich meine, das
die
ist ja nicht
ich
ihr
gefragt.
Haupt.
Ja, die habe ich gefragt, ob sie nicht Lust hätte. Also ich konnte nicht alle Rollen besetzen, weil das würde den finanziellen Rahmen sprengen bei so einer Synchro.
Aber einen Satz musstest du ja nicht mehr übersetzen. Das war nämlich wunderbar, ist die Katz mit Hundehaar. Das ist ein Satz, der wird auch im französischsprachigen Original gesagt. Wo kommt der her eigentlich? Das habe ich mich auch beim zweiten Sehen wieder gefragt.
Ja, es gibt tatsächlich eine lustige Geschichte dazu. Ein bisschen random, aber ich habe vor einiger Zeit, also vor langer Zeit eigentlich schon, ein Interview gemacht mit Hans-Jürgen Süberwerk. Für Revolver war das damals. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen kennengelernt, auch seine Frau und so. Und dann haben die erzählt von ihrer Zeit, als sie Gäste waren von Coppola in San Francisco und ihn beraten. Also Süberberg sollte Coppola beraten dabei, irgendeine, ich glaube, Gouverneurskampagne oder Präsidentschaftskampagne oder irgendwie sowas zu konzipieren. Coppola war damals der Meinung, dass man mit überlegener Medientechnologie im Grunde jeden wählbar machen kann oder so. Und das wäre...
Lag er nicht so ganz falsch, ne? Genau. Er hätte ja damals schon TikTok erfinden müssen.
Genau. Und bei einem dieser Partys in der Villa Coppola sozusagen, lernten die eben auch Marlon Brando kennen. Und Marlon Brando ist zu ihnen gekommen und hat eben seinen einzigen deutschen Satz gesagt, den er auf Lager hatte. Und das war, wunderbar ist die Katz mit Hundehaar. Und das fand ich einfach toll. Ich liebe so Quatschsprüche, die irgendwie hängen bleiben, weil sie eben nicht wirklich Sinn machen.
Aber das ist so ein Zungenbrecher-Ding oder was? Oder zum Aussprache lernen? Oder hat das irgendeine Bedeutung?
Ich glaube, es ist so wie ein Limerick. Es ist einfach Quatsch, aber ein schöner Quatsch.
Genau, jetzt können wir nämlich noch eine Frage stellen, die wir letztes Mal nicht stellen konnten, weil wir jetzt schon die neuen Förderzuschläge mittlerweile die Pressemitteilung bekommen haben. Du bist an was Neuem dran.
Ja.
Zumindest gab es da Geld schon mal für die Entwicklung. Das heißt, jetzt musst du auch ein bisschen was dazu sagen.
Genau, also Geld ist leider noch immer nicht geflossen. Nach einem halben Jahr ist ein bisschen frustrierend. Aber ja, wir sind gefördert worden für ein Drehbuch, das ausgeht von dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in München der 70er, 80er Jahre. Weniger jetzt, sage ich mal, meine Autobiografie als ein Sammelsurium an Geschichten, die ich sozusagen bezeugen kann. Toll, also das heißt, das Projekt heißt Einmal um den Block und ich hoffe, dass ich den als eines meiner nächsten Projekte machen kann.
Wie viel hat man da so als Filmemacher immer gleichzeitig am Jonglieren? Weil man kann ja nie drauf setzen, dass was wirklich klappt, dann wäre man, glaube ich, schnell am Hungertuch, wenn man nur immer sagen würde, ich habe jetzt eins, das sich irgendwie durchprügelt und bis das in 6 Jahren mal so weit ist, mache ich mal gar nichts.
Also ich habe ungefähr 10 Projekte und 3 davon sind so, dass man sie jederzeit machen könnte und die anderen sind sozusagen in anderen Entwicklungsstufen. Also viel. Mir macht es auch Spaß, ich will ja irgendwie was tun. Ich könnte natürlich viel öfter drehen, also von mir aus sozusagen. Also ich würde eigentlich gerne viel regelmäßiger arbeiten. Das ist einfach leider im deutschen Kino extrem schwierig. Es ist ein sehr langsames System, sehr kompliziert, sehr vielteilig. Man wandert von Pontius zu Pilatus und so weiter.
Aber sonst suchst du ja selbst deine Sachen. Also jetzt Professur habe ich jetzt noch, kommt noch neu dazu. Und dann waren wir am Wochenende alle auf einem von dir mitveranstalteten Kongress der unabhängigen deutschen deutschsprachigen Filmzeitschriften, wo du Revolver machst, aber waren auch ganz viele andere. Gab es morgens Workshop und dann den ganzen Tag Panels und es war arschvoll.
Ja, ich kann mich schon beschäftigen.
Das war gut, aber warum ich hinauf wollte, es gab einen Satz, über den wir noch reden müssen, denn den hat Camille sich gemerkt.
Ja, du hast ja, als ihr darüber gesprochen habt, wieso ihr Revolver gegründet habt, und der Satz ist einfach so quotable, das müssen wir jetzt reinnehmen, hast du gesagt, dass der Anspruch war, dem deutschen Film die Unreife auszutreiben. So.
Stimmt, ja.
Genau. Wo siehst du das heute? Also das Projekt, das du mit Revolver angefangen hast, findest du, dass deine Filme das möglicherweise auch selber versuchen?
Hoffentlich. Also da kann ich dann natürlich nicht beurteilen, wie weit es gelingt. Aber ich finde, dass wir nach wie vor leider eine sehr unreife Filmkultur haben, was unter anderem daran festzumachen ist, dass alle immer hoffen, dass irgendein neuer Film uns erlöst. Ja, also irgendein Debüt ist dann so toll, dass möglichst der deutsche Film gerettet wird. Es gibt tolle Debüts, gar keine Frage. Aber die Vorstellung sozusagen, dass ein Film den deutschen Film rettet, ist bedenklich, finde ich. Und was dem deutschen Kino nicht gelungen ist in den letzten, sagen wir mal, 60 Jahren, mit Ausnahmen, aber ist eben so eine Art von Tradition des Erfolgs zu begründen mit Selbstbewusstsein, wirklich von eigenem, von der eigenen Erfahrung zu erzählen. Also das gibt es in Ausnahmen. Es gibt natürlich tolle Filme. Die deutsche Filmgeschichte ist reich aus meiner Sicht. Aber jetzt so als Industrie oder Branche hat man das Gefühl, alles passiert kopflos.
Widerspricht natürlich jetzt voll dem Titel dieser Sendung mit deutsches Kino, ist doch geil. Aber das heißt, wenn jetzt Cannes und Venedig uns jetzt seit 20 Jahren ein bisschen stiefmütterlich überhaupt mal aufnehmen, also gibt ja mehrere Jahrgänge, wo überhaupt kein deutscher Film lief, das kannst du schon nachvollziehen oder sind die irgendwie sauer auf uns oder sind da irgendwelche Animositäten hinter den Kulissen oder was glaubst du, woran das liegt?
Also grundsätzlich kann ich das schon nachvollziehen. Es fehlt an Aufregern im deutschen Kino. Also jetzt im Sinne von, muss man deutsche Filme kennen, wenn man behaupten können will, das Weltkino zu kennen. Da gibt es selten einen Film, wo man sagt, der gehört unbedingt zu dem Gegenwartsmoment des Weltkinos. Zu selten, würde ich sagen. Das kommt natürlich vor. Und es gibt sicherlich auch, sage ich mal, eine Unkenntnis. Also ich finde gerade Cannes interessiert sich zu wenig fürs deutsche Kino. Das ist deren Verlust, aber auch unserer. Aber ja, also mit ganz breiten Pinsel gesprochen, haben wir die Ware nicht, die wirklich, sage ich mal, die Welt so in Erstaunen versetzt. Und das ist schade. Und das könnte auch anders sein. Die Talente sind da, meiner Meinung nach. Aber es gibt nicht das Selbstbewusstsein und die Intelligenz, die Talente dorthin zu führen, wo sie strahlen könnten.
Das heißt, wir müssen jetzt alle zusammen Maren Ademann Arsch treten, dass die endlich mal wieder was macht. Ich meine, so, das war ja so der letzte ganz große Weltkinofest, den man im Moment war, Toni Erdmann. Danach kam natürlich in diesem Jahr In die Sonne schauen und so waren natürlich Sachen, die große Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber dieser letzte große Moment, wo alle über einen deutschen Film geredet haben, war ja wirklich Toni Erdmann. Und,
genau, und das ist jetzt fast 10 Jahre her. Mhm.
Ja. Und jetzt kommen wir trotzdem zu deutsches Kino, ist doch geil.
Nein, das ist ja kein Widerspruch. Es gibt ja tolle, es gibt großartige Filme. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Zuschauer grundsätzlich bereit sind, nur sie zu selten davon wissen, dass es die Filme überhaupt gibt. Also meine Erfahrung ist immer wieder, dass Leute dann, sag ich mal, den einen oder die zwei guten Filme plötzlich sehen, zufällig, und denken, ich wusste nicht, dass es sowas gibt im deutschen Kino. Und das passiert mir immer wieder. Also dass es nicht vorkommt im Leben eines normalen Kinogängers.
Ja, und dann ist der Sprung auch teilweise zu groß. Also das habe ich jetzt dieses Jahr gemerkt, wo jetzt In die Sonne schauen in Cannes dann so groß aufgenommen wurde. Und dann haben natürlich auch die ganzen öffentlich-rechtlichen Kultursendungen und so natürlich dann Riesensachen dazu gemacht. Und dann ist ja wirklich jeder reingerannt. Also die Zahlen für so einen Film sind ja unglaublich. Also wenn der ohne Cannes gestartet wäre, hätte der wahrscheinlich 10.000 Zuschauer gehabt. Jetzt hatte er 300.000. Und da waren sehr, sehr viele Menschen drin, die damit überhaupt nichts anfangen konnten. Und wo das eher dazu geführt hat, dass die jetzt direkt wieder nicht ins Kino gehen, weil da einfach so diese Grundbildung fehlt. Die hören jetzt irgendwie, oh, mal wieder ein toller deutscher Film. Und dann sind sie ganz überrascht, dass das nicht der gleiche Quatsch ist, den sie sonst immer sehen. Und dann sind sie auch sauer.
Es ist also, wie mit Spaghetti-Eis oder so. Man muss sozusagen das öfter essen, um die Unterschiede zu kennen. Also wie mit allen Dingen. Also ich glaube auch, wenn man einmal im Jahr einen deutschen Film sieht und dann wird's schwierig, weil man sozusagen Adaptionsschwierigkeiten hat. Das ist zu wenig. Man sollte eh viel mehr ins Kino gehen.
Genau. Und wir sind hier in dieser Sektion der Meinung, dass Kinoerfolge oder gute Kinoerlebnisse dazu führen, dass man direkt nächste Woche wieder geht. Haben wir nicht nur bei Barbenheimer gesehen, sondern das ist einfach, das weiß man einfach, dass das so ist. Das heißt, wenn die Leute jetzt 3 bis 4 Mal, wie wir übrigens auch schon, Der Tod wird kommen gesehen haben, was wären denn andere deutsche Filme, wo man dann als nächstes reinrennen sollte, was jetzt ein bisschen schwierig ist, weil wir, wie gesagt, im November aufnehmen und es vielleicht im März, vielleicht im Mai gerade jetzt ist, wenn der Podcast hier rauskommt. Aber vielleicht hast du ja schon was gesehen oder ist es irgendwas, wo du sagst, wenn ihr das vom halben Jahr verpasst habt, also egal, rennt in die nächste Videothek.
Also ich habe keine Ahnung, wann der Film rauskommt. Ich weiß noch nicht mal, wie er heißen wird, aber ich habe den neuen Film von Eva Trubisch gesehen. Also nicht ganz fertig, aber der wird ganz toll. Zum Beispiel kann ich sehr empfehlen.
Genau, also jetzt einfach auf Filmstarts gehen, da wird der Titel dann wahrscheinlich schon stehen. Einfach nach Eva Trubisch suchen. Dann wahnsinnig vielen Dank, dass du nochmal gekommen bist. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm, auch trotz ein bisschen Husten heute und allem und so. Aber wir gehen jetzt zum Mittagessen als kleine Entschuldigung.
Nein, vielen Dank. Ich freue mich über das Interesse und ich kann nur sagen, diese Vertiefung ins deutsche Kino lohnt sich und insofern gefällt mir auch euer Motto.
Ja, also ich will auch von keinem mehr hören, der sich darüber beschwert, dass es zu wenig deutsches Genre-Kino gibt oder dass die Deutschen immer nur langweilige Arthouse-Filme drehen und dann haben die Leute Verbrannte Erde und Der Tod wird kommen nicht gesehen. Also die beiden Filme muss man geguckt haben und danach darf man sich, wenn man dann immer noch der Meinung ist, darf man sich gerne weiter darüber aufregen, soll man machen, was man will, aber wer die nicht gesehen hat, muss in dem Bereich dann auch einfach mal die Klappe halten. So, vielen Dank.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.